Die folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Landwirtschaft. Lokal ist besser. Ich habe sowas auch schon lange nicht mehr gemacht. Es ist 8:30 und wir sind hier im Digital Survivor. Folge Nummer 13 und heute geht's um den Twitter-Hashtag HackSarg C19. Und zwar das Knowledge Camp des Technikkultur e.V. Ja. Von jetzt und ich höre jetzt nur noch Brumm und keine Leute mehr, aber die sagen nichts, warten die auf die Begrüßung.
Hallo Holm.
Huhu. Und zwar ist heute dabei der Tomik. Nochmal hallo.
Hallo.
Ich bin hier etwas, ich habe mich gerade verklickt.
2019 deshalb ist das Jahr.
Deshalb bin ich hier aus dem Konzept und mit dem Bausparfuchs. Hallo Bausparfuchs.
Guten Tag und willkommen zum schlecht organisierten Podcast Einleitungs- und Begrüßungsblock der Weltgeschichte.
Haben das jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht.
In so einem Fall muss ich schnell umswitchen und die Uhrzeit als später TM abkürzen.
Später TM, genau. Ja, vorher ist mir auf dem Badge, was man da am Eingang bekommen hat, vom Knowledge Camp aufgefallen, dass der Hashtag bei Twitter ist HackSarg C19.
KC. Okay.
Nee, HackSarg. Also quasi. Ja, HackSarg.
Ja, KC. Das ist halt wie Elektro-Dengel und Blumentopferde, ne?
Ach, ja, genau. Der war auf dem Namensschild, der Hashtag.
Ja, genau. Ja.
Ah gut, dann da hätte ich den finden können.
Ja, gut. War der Hashtag.
Bin ich zu alt dafür.
Ich habe es jetzt auch gerade eben zum ersten Mal gesehen. So Namensschilder nimmt man ja und klebt sie einfach an sich. Wenn da draufstehen wird, ich bin doof, das wird auch keiner merken. Ne? Oder so.
Ich hatte ja kein Namensschild.
So sieht's aus.
Wurscht,
was ist doch denn überhaupt das HackSarg KC 2019-11? Erzähl doch mal, Holm.
Bausparfuchs, erzähl du. Du hast es letztes Jahr so schön erzählt.
Oh, ich habe das schon in 3 Podcasts erzählt. Jetzt bist du mal dran.
Ne, das war aber das alte. Das war letztes Jahr.
Das Knowledge Camp des Technikkultur e.V. ist eine mindestens jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe mit derweil 7-jährigem Bestand, die als Untertitel das Motto trägt: Leute mit Ahnung erklären kurz Dinge, und bei dem sich wahllos zusammengewürfelte Menschen aus dem größeren Umfeld des Technikkultur-SAEV beziehungsweise der regionalen Nerd-Szene zusammenfinden und Vorträgen lauschen beziehungsweise solche selber halten in variabler Länge und zu völlig variablen Themengebieten.
So, das war der Einschlafen.
War da ganz gut erklärt, muss man sagen.
Bisschen schneller wäre halt toll. Aber gut, okay. Danke.
gerne wieder.
Das mit dem Kurz hat ja dieses Mal auch funktioniert. Beim letzten Mal war man da ja etwas undefiniert da gewesen.
Ja, Themen. Haben wir denn auch Themen auf dem Knowledge Camp?
Es gab ganz viele Themen. Wir hatten jetzt genau. Ja tatsächlich in einigen
Ich glaube, es ging los mit was über Brot backen. Kann das sein?
Nein. Das ist nein. Falsch.
Nee, ist falsch. Ne?
Es kam ein Meta-Vortrag, in dem ging es nämlich um die Entstehungsgeschichte des Hexar.
Ach genau, der war...
Was er bisher alles so schon tat und wie toll er es tat und wie er sich gegründet hat und wie das alles also begann.
Vielleicht mal um das Infrastrukturelle noch vorweg zu beleuchten. Also wir haben dieses Jahr beschlossen, nachdem sich schon abgezeichnet hat, dass doch die Resonanz im Chat, Mailinglisten etc. relativ groß war, dass wir versuchten, uns auf eine neue Location mal festzulegen. Sonst fand das Knowledge Camp immer im Hackerspace in Saarbrücken statt, was ein relativ enger Raum ist. Und die Knowledge Camps bisher, die waren auch mehr spontan organisiert und, sag ich mal, mehr so vor Ort geplant. Und jetzt haben wir für 2019, November, haben wir mal die Variante probiert, auf eine Location auszuweichen, die ein bisschen mehr Platz bietet für Zuhörer und Zuschauer und auch ein bisschen, sag ich mal, einladender wirkt als der enge Hackerspace und haben das Ganze dann auch noch mit einem Gastgeber oder mit einem Host, einem Moderator ausgestattet, der dediziert nur dazu da war, die Timetable zu überwachen, die Vorträge in ihrer Länge zu beschneiden, wenn notwendig, was glaube ich aber gar nicht so notwendig war. Und zwischendurch das Publikum auch ein bisschen zu unterhalten und durch den Abend zu führen. Und ausgewichen sind wir dazu dieses Jahr in die Phase 15. Die Phase 15 hat ihren Namen von der Straße, in der sie gelegen ist. Das ist nämlich die Fasaneriestraße 15 in Saarbrücken. Und in diesem Gebäude ist ein Coworking Space untergebracht, der mittlerweile... glaube ich, nicht mehr einzige, aber der lange Zeit einzige Coworking Space, den es noch gab in Saarbrücken.
Zumindest der erste,
von dem ich bisher gehört habe. Und dann haben sich da noch so ein bisschen Startup angesiedelt. Ja, ganz netter Laden. Und da fand das jetzt statt. Am Samstag, dem 23.11.2019.
Ja, die Location war ich zum ersten Mal. In der Phase 15, die ist wirklich, kann man sich mal angucken, ne? Und es gibt auch einen ganz guten Kaffee, auch wenn ich den nicht probiert habe am Samstag, weil ich irgendwie immer dran vorbeigelaufen bin. Den man übrigens nur, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber zumindest am Samstag nur bargeldlos zahlen konnte.
Genau. Das ist was eine doch, Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft dieser Kaffeebar.
Genau, was den einen oder anderen Mitbürger verstört hinterlassen wird, wenn er da vorbeigeht, gehe ich davon aus. Also wenn man da so Kundentermine einlädt oder so in diese Location und die
ja,
man vielleicht vorher noch einen Kaffee trinkt.
Soweit ich weiß, gehst du da, wenn du in diesem Coworking Space als im Rahmen einer Unternehmerschaft oder einer businessorientierten Tätigkeit auftrittst, gehst du auch mit denen einen zumindest zeitlich beschränkten Vertrag, Nutzungsvertrag ein und du hast auch dann dort einfach ein Konto für deine auch Gästebewirtungen etc. Also ich glaube, das ist relevant jetzt nur gewesen für die Veranstaltungsreihe, dass Besucher unmittelbar an der Bar nur per elektronischen Bezahlsystemen Karte oder Apple Pay zahlen konnten. Das hat uns auch ein bisschen verdutzt. Ich denke aber in der In der Regel wird das wahrscheinlich kein Problem sein, weil die Menschen, die dort Gäste haben, das dann vermutlich über ihr Konto abfrühstücken.
Gehe ich davon aus.
Ja. Prima, dass wir das geklärt haben. Ja, lass doch mal noch ein Stück vorher. Also Knowledge Camp war mindestens einmal jährlich im Hexar. Der Hexar ist aufgrund seiner derzeit noch eingeschränkten Räumlichkeiten dann im Endeffekt dann halt ein Wohnzimmer einer Wohnung. Ne? Also das wäre ja quasi das Wohnzimmer der Wohnung, die der Hexar als Domizil hat. Und da passten dann bisher wie viele Leute ungefähr hin? 2 Dutzend?
Also beim letzten Knowledge Camp habe ich zufällig mal gezählt. Das war das, wo du auch da warst damals. Ich glaube, da waren wir 26 Personen.
Mhm. So, und da war es aber auch wirklich proppenvoll. Da saß man dann fast dem Präsentierenden auf den Füßen. Und das war wohl mit der Grund, warum es dann halt hätte mal woanders sein sollen. In einem größeren Ding.
Genau.
Gleichzeitig war es ja auch bisher eigentlich so, also gefühlt war es ja so, dass das Knowledge Camp eigentlich so mehr oder weniger zwar eine nach außen kommunizierte Veranstaltung war, aber die dann doch relativ intern ablief. Also es waren dann halt die Mitglieder und Hangarounds des TKS eigentlich überwiegend dann vor Ort.
Ja, wobei es schon jedes Mal auch so externe Gäste gab. Also das war schon immer so, dass da auch dann plötzlich Personen saßen, die uns nicht bekannt waren. Das war aber auch ganz cool. Also wir haben das immer so ein bisschen beflyert und auf der Mailingliste gepostet. Und bei uns scheint es schon so zu sein, dass die Mailingliste auch noch sehr viele stille Mitleser hat, die wir vielleicht auch gar nicht so präsent haben.
Ja, man sollte die etablierten Medien nicht verteufeln und vor allem nicht ignorieren. Also ich bekomme es ja mit, wir hatten in der Landwirtschaft ja oft das Thema vom veganen Brunch, und der vegane Brunch flyert ja ausschließlich bei Facebook und ist dementsprechend nicht in meiner Wahrnehmung. Ne?
Ja, das, so ist das.
Und eine Mailingliste oder ein RSS-Feed irgendwo dann halt mit zu etablieren, ist jetzt ja kein riesengroßes Hexenwerk. Und man verschließt sich dann halt schon einigen Leuten. Jetzt insbesondere jetzt hier in der Nerd-Szene, aber ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt auch im Bereich der an veganer Nahrung interessierten Menschen wird es halt auch einige geben, die einfach nur vielleicht grundsätzlich mit Facebook nichts zu tun haben wollen und deshalb von dieser Veranstaltung noch nie gehört haben, möglicherweise. Also Mailinglisten und RSS-Feeds sind ähnlich wichtig wie vernünftige Foren. Hast du den Bogen jetzt gesehen?
Was für ein Bogen?
Ich wollte Foren rauskommen.
Hey, der Holm wollte über Foren sprechen.
Nein, das...
Ja, da sprechen wir vielleicht nachher noch kurz drüber.
Das habe ich
kurz beleuchtest.
Wir könnten uns natürlich mal an der Programmliste entlanghangeln. Nach dem Warm-up, das wir schon abgefrühstückt haben, gab es dann den Vortrag Hackerspaces. TKS, also der Technikkultur Saar, Historie und Metatalk von
Holger.
Bausparfuchs, hilf mir weiter. Holger.
Genau. Von Holger.
Namen sind jetzt so mein Fachgebiet.
Das macht nichts.
Das fand Holger ich persönlich einen sehr spannenden Vortrag, weil ich ja die letzten Jahre nicht hier in der Gegend war und dementsprechend sehr, sehr wenig vom Technikkultur Saar mitbekommen habe.
Und genau dafür fand ich es auch wirklich toll.
Genau. Da also war es echt so als Eröffner wirklich schön. Mal die Leute es abzuholen.
Es war ein sehr schöner Vortrag. Meine Eltern, mit denen habe ich den mal noch geschaut, weil die auch bisher immer nur so aus meinen Erklärungen meinen Erzählungen eigentlich so wissen, was wir so machen. Ich habe die Möglichkeit genutzt, denen dann halt mal so diesen Vortrag zu zeigen, weil Holger auch viele Bilder gezeigt hat und eigentlich chronologisch schon so einen ziemlichen Abriss gegeben hat. Auch wenn die es jetzt interessant fanden, hatte ich dennoch das Feedback, dass es relativ langwierig alles war. Und ich kann so ein bisschen das bestätigen, was jetzt dem Inhalt und dem Vortrag an sich überhaupt keinen Abbruch tut. Aber es war war fast schon vielleicht zu viel. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser hätte machen können. Es war einfach ein toller Vortrag.
Kann man vor schon Ort, festhalten. Während er lief, kam es mir nicht so vor. Ich kann mir vorstellen, dass es im Video so wirkt.
Was doch, ich, also schön, ich fand schon vor Ort auch stellenweise hatte es etwas Längen, weil halt einfach auch Themen sich wiederholt haben. Das konnten wir aber nicht vermeiden, weil die sich halt im Verein auch wiederholt haben wahrscheinlich.
Genau. Also es war einfach, es war völlig okay. Ja. Aber das war vielleicht so höchstens.
Also der Inhalt war korrekt. Also der Vortrag war auch gut. Es war halt einfach sehr, sehr viel Content und genau. Dann halt auch 60 Minuten und naja, so ein paar Jahre in 60 Minuten darzustellen, dann muss halt irgendwie genau. Den Content.
Was ich halt also Holger, da hat Holger auch ordentlich aufs Gas gedrückt, oder was heißt eigentlich ja nicht. Geplant waren halt 45 Minuten, irgendwie hat er es geschafft, dass er sich 60 ermogelt hat.
Also was
also
ich
es halt, war, es hätte nicht, er hätte auch nicht länger dürfen sein.
Was ich toll fand an dem Vortrag, weil solche Vorträge genau dafür eigentlich immer toll sind, den Hexar gibt es jetzt seit 2011,
genau.
2011.
Als ja. Verein seit 2012.
So, also es gibt ihn jetzt seit 8 Jahren. da sind ja auch einige neue Mitglieder zugekommen, insbesondere auch jüngere Mitglieder. Also manch einer, der jetzt dann halt im Umfeld des Hexar rumläuft, war mit Sicherheit vor 8 Jahren noch nicht Mitglied, noch nicht interessiert, noch nicht in der Umgebung. Und wenn es dann halt wie in jedem anderen Verein auch zwischendurch dann halt vielleicht mal das Gefühl des Stillstands gibt oder hier müsste mehr passieren oder ne, hier mit Räumlichkeiten oder sonst was, das haben wir jetzt ja auch schon in anderen Formaten oft thematisiert halt einfach, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man so einen Vortrag einfach den nicht zwingend den Jungen, sondern den später dazugestoßenen dann einfach auch mal vorführen kann, damit die wissen, was denn schon alles geleistet wurde. Nicht um sich drauf auszuruhen, ja. Sondern um klarzumachen, wir sind alles nur nicht daran interessiert, dass wir stehen bleiben, sonst hätten wir uns diese Mühe nicht gemacht.
Ja. Ich sehe das auch so und ich habe auch den Eindruck, dass generell durch das Knowledge Camp und die Art, wie wir es dieses Mal organisiert und aufgezogen haben, wir ganz viel Dynamik zurückgebracht haben in einen Personenkreis des Hackerspace Saarbrücken, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen
abgehängt,
resignativ zurückgezogen hat. Mhm. Also ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch mit der Veranstaltung und auch der letzten Beschlüsse, wie es nächstes Jahr weitergehen sollte, da so ein bisschen Drive zurückgebracht haben. Und das lässt mich eigentlich ganz guter Dinge in die weitere Vereinszukunft blicken.
Ich meine, diese Veranstaltung sieht zum einen ja schon mal mit mehr als doppelt so vielen Besuchern und Teilnehmern stattfand, in einem wirklich repräsentablen Rahmen stattfand. Also da braucht man sich jetzt ja wirklich in keinster Weise zu schämen, wie das Ganze ablief. Und außer und dargeboten war, das ist ja auf jeden Fall schon ein Zeichen.
Genau.
Für die gesamte Gruppe schön, an Menschen, an Leuten.
Ja, was ich sehr schön fand, ich fand's schön, dass wir sehr junge Gäste auch hatten auf dem Knowledge Camp. Also ich bin ja nicht selber nicht da gewesen den ganzen Abend, sondern bin sehr früh gegangen, zwecks Verpflichtungen. Mir war aber gewahr, dass zwei sehr junge Menschen auch plötzlich mit Ticket reinliefen und sich da ins Publikum gesetzt haben. Ich schätze die so auf wahrscheinlich um die 17, 18 rum. Ich habe die nicht angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob es jemand getan hat. Ich vermute mal, die waren wegen dem Crosscode-Vortrag da, von dem wir nachher vielleicht noch kurz reden können. Weil ich konnte es mir irgendwie nicht anders erklären, so Jungvolk dort sitzen zu sehen, als über das tolle Game vom Felix, das bei uns auch in der Region halt mit entstanden ist. Hat jemand von euch die beiden auch wahrgenommen?
Ich habe mehrere jüngere Leute wahrgenommen,
sehr jung waren die halt.
Jetzt nicht bewusst.
Doch, bewusst okay. Habe ich schon welche wahrgenommen, die sehr jung waren, aber sie kamen mir vor, als würden sie halt irgendwie dazugehören. Also ich weiß jetzt ja nicht, wer fremd ist, dafür bin ich selbst zu fremd im Hexer.
Okay, ja. Ne, also ich fand's
auf jeden Fall
interessant.
Ja.
Und,
Also mir kam jetzt niemand vor, als wäre jetzt irgendwie fremdneugierig und noch nicht zugehörig. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch jetzt nicht, wer da. Ich bin da selbst noch zu fremd in der ganzen.
Ja, das
muss man um die Leute zuordnen zu können oder wahrzunehmen, dass das jetzt externe dann sind. Also ich sage jetzt externe. Ja, aber ja, passt
also,
ja externe.
Also ich habe schon festgestellt, dass da schon ein paar jüngere Leute dabei waren, aber also war für mich jetzt auch nichts Ungewöhnliches auf einer hackernahen Veranstaltung, dass da auch ein paar Junghacker rumhängen. Also
ich fand's schön, ich fand's halt schön.
Brauche ich ja selber auch mal irgendwann.
Jetzt muss man sich die Frage stellen, genau. ob die potenziell auch gekommen wären, wenn es denn dann doch im vierten Stock im Hinterhof im Dings stattgefunden hätte, ob nicht vielleicht auch die Art der Veranstaltung, wie sie jetzt dann halt umgesetzt werden konnte, mit ein Grund dafür war, dass die überhaupt dann gekommen sind.
Naja, falls ihr das hier jetzt hört, dann würden wir uns freuen, euch auch mal im Hackerspace an einem offenen Abend begrüßen zu können. Sollen wir mal weitergehen im
Vortragsprogramm? Als nächstes kam, ich hoffe, du hast die Namen der Vortragenden vor dir. Ich habe nämlich die.
Ich habe die im Kopf.
Okay, die konkrete, komplette Liste nicht vor mir. Als nächstes wurde erstmal erklärt und später, eine Stunde später dann auch gezeigt, wie man Brot backt mit selbstgezüchtetem Sauerteig, was ich sehr interessant fand und auch irgendwann mal nachmachen möchte. Insbesondere als ich das Brot sah, war ich sehr begeistert. Denn selbst
hat das gut Brot, geschmeckt?
Weiß ich nicht. Ich habe währenddessen gerade einen Vortrag gehalten. Man bot mir keins an.
Okay. Also ich habe das Brot probiert. Es hat sehr gut ausgesehen und war auch, wie jetzt der Horst Joost sagen würde, von der Krustigkeit her sehr gut. Aber so vom Geschmacklichen her war es wahrscheinlich der kürzeren Gär- oder auch Backdauer geschuldet, dass das noch ein bisschen für mich so ein bisschen teigig geschmeckt hat. Vielleicht ist das aber auch so bei selber gemachtem Brot. Und mein Geschmack ist schon total verdorben.
In dem Video vom
Mertix, also es war jetzt nicht schlecht.
Der Mertix hatte wieder ein Recap-Video gemacht, ein bisschen hinter den Kulissen und sowas. Und da wird das Brot dann auch gerade angeschnitten. Und da glaube ich, ein Wortfetzen zu hören, es ist noch zu warm und deshalb ist es noch teigig.
Genau.
Man hätte es erst auskühlen lassen müssen.
Das sagte Moritz dort, der das Brot gebacken hat und auch den Vortrag gehalten hat.
Genau, also wahrscheinlich muss man es einen Tag liegen lassen. Und dann zieht die Säure ein bisschen durch und dann ist der Geschmack auch ein bisschen anders.
Also, ja, oder zumindest mal länger als 5 Minuten. Also es war ja wirklich aus dem Backofen raus und dann angeschnitten.
Also tatsächlich ist das nicht so die optimale Darreichungsform von einem Brot wahrscheinlich.
Nee, aber es war ja
auch eine aber Stunde generell vor war der Vortrag super. Ja. Also der Vortrag war auf jeden Fall, um den es da geht. Den Namen hast du schon verlesen, oder?
Genau, Moritz war das.
Schön fand Moritz. Ich, er verwies dann ja auch auf CRE Brotbacken, also hier Chaos Radio Express, das nicht mehr Chaos Radio Express heißt. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Sendung. Ich habe mich vorher noch nie für Brotbacken interessiert und seit der Sendung, wie es mir bei vielen Themen im CRE geht, seit der Sendung interessiert mich das. Und er hat ja auch dann auf die Bücher verwiesen, desjenigen, der bei dem CRE Brotbacken dann auch von Tim Pritloff dann interviewt wurde.
Lutz Geißler.
Ach, sicher, der Bauschaufuchs ist vorbereitet. Geil.
Ist auch, da hat er wohl auch meine Mama ist großer Fan.
Ah. Genau, da hat er ja auch die ein oder zwei Bücher, die der geschrieben hat, empfohlen. Also generell kann man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen und später dann auch verlinken, dass es die ganzen Vorträge natürlich in aufgezeichneter Form gibt.
Sowieso.
An dieser Stelle natürlich danke an Pixel und umgebendes Team.
Ja, das wollte ich eigentlich vorhin, als wir die Location beschrieben haben und alles, es ist ja nicht nur die Location, es wurden ja nicht nur irgendwann ein paar Stühle hingestellt und Beamer angeworfen, sondern es wurden ja auch noch irgendwie körbeweise Video-Equipment beigekarrt und der Pixel von der Fritzkatz hat dann ja einen sehr, sehr coolen Videostream mit Programmübersicht und Splitscreen und Zeugs und ein bisschen Regie dann halt abgewickelt. Und,
genau, also ist auf jeden Fall so, dass man da durchaus die Vorträge wieder ordentlich nachvollziehen kann und sich angucken kann. im zeitunabhängigen also Medium.
Parallel dazu hat ja, wie jetzt eben schon angesprochen, der Matix dann halt wieder seine Background-Filmerei gemacht und ein schönes Review verfasst, in dem man danach auch schön die Atmosphäre bei der ganzen Veranstaltung wieder wahrnehmen kann. Also mittlerweile ist es ja eigentlich fast ein Muss, dass der Matix so rumläuft und genau das dokumentiert, was wir so treiben.
Das ist halt sein Ding und ich hätte mir nur gewünscht, dass du noch den Off-Ton sprichst mit dem, was du auch gestern im Chat geschrieben hattest, weil du hast in den Worten, die du da als potenziellen Off-Text geschrieben hast, die Stimmung in dem Video fand ich sehr, sehr gut getroffen. Oder wie so ein Off-Text bei etablierten Medienkonzernen gestaltet hätte sein können.
Naja, man hat ja, ich fuhr ja 10 Jahre nicht auf den Kongress, bevor ich auf dem Kongress war und bekam dann ja immer nur die Off-Texte zum Kongress mit.
Ja, also schaut's euch an. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auch gucken, dass wir uns zu sehr verlieren jetzt in den, in den Details.
Ja, aber diese Details, die waren jetzt wichtig, Off-Text. Die Videogeschichte.
Ja, also das mit den Videos war auch sehr gut. Also ich selber habe den Abend auch zu 90% oder über 90% nur per Stream erlebt, weil ich um 5:30 gefahren bin und hatte dann am nächsten Tag irgendwann abends um 10 den letzten Talk mir angeschaut. Es gibt derzeit im YouTube-Channel des Technikkultur e.V., könnt ihr auf YouTube mal suchen oder nach Hexa.
Das kommt also in die Shownotes.
Kanal kommt auch in die Shownotes. Derzeit gibt es noch nur den Stream-Mitschnitt und noch keine Einzelvideos.
Aber später da werden die noch nachgereicht in den Shownotes.
Da ist der Fall. Pixel noch wild am Schneiden und ich freue mich schon auf den Outcome, der da erscheinen wird.
Wie gesagt, Links habe ich natürlich schon reingepackt,
aber,
wie sich das gehört.
Aber das Review ist schon online auf Matix-Kanal, wird auch natürlich verlinkt. Und der fehlende Text lautet, Kapuzen sieht man keine, sind die Hacker doch privat hier, um Brot zu backen und manch Vortrag kommt einem fast verschwörerisch vor, wenn man von S-Expressions und abhörsicheren Telefonen die Rede ist. Extra zur späten Mittagszeit, kurz bevor die Sonne im Dunkel der Nacht die Bühne überlässt, betritt der saarländische Untergrund die Bühne. Ohne digitales Signet kommt hier niemand rein, man ist unter sich.
Großartig.
Ja gut.
Ja.
So. Kann weiter. Man so stehen lassen. Machen wir mal weiter im Text.
Was kam dann? Dann kam eine Pause.
Der nächste Programmkund war eine Pause. Da gab es dann, glaube ich, so ein bisschen, es gab noch keine Pizza. Es gab Clubmate.
Ja, aber
und es gab auch andere Getränke.
Ein erstaunlich
und Limo-artiger Natur. Und die waren auch irgendwie alle kostenlos und gesponsert. Und
genau.
Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen großartig. Obwohl eigentlich die Sponsoren gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Also
genau, zumindest
also sind mir nicht aufgefallen. Das war schon sehr chaosartig, das Event.
Ja, also der ganze Abend war dadurch auch in der Phase 15 möglich, da wir die Gebühren, die normalerweise für eine Veranstaltung dort zu entrichten sind, halt nicht als Verein selber zahlen mussten, sondern da haben wir freundliche Unterstützung auch bekommen von der Phase, die dann gesagt hat, wir überlassen euch das, wir mussten nur die Kaffeebar bezahlen. Und haben aber noch über andere Stellen dann noch ein bisschen Getränkespenden und Essensspenden bekommen, sodass wir da eigentlich selber keine großen Kosten hatten. Also wir haben wahrscheinlich, wenn ich das so durchrechne, vielleicht ein kleines bisschen am Ende drauf gezahlt, aber dafür war das Geld hervorragend investiert.
Auf jeden Fall.
Und es wird sich im unteren vielleicht gerade noch zweistelligen Bereich oder niedrigen dreistelligen Bereich bewegen, was wir da jetzt vielleicht an Kosten hatten. Also das ist völlig okay. Und für das, was wir alles da hatten mit Unterstützung, da bin ich schon sehr begeistert. Und mit den Sponsoren, die haben wir genannt oder die hat Kim, unser Host, mal verlesen. Und es war sogar eigentlich geplant, dass wir da noch den ein oder anderen Aufsteller hätten, aber die habe ich dann gar nicht gesehen vor Ort. War anscheinend dann doch nicht präsent oder gab es keine, weiß ich nicht.
Was ich auch sehr schön fand, also wir haben jetzt gerade gesagt, dann kam die Pause. Was ich sehr schön fand, der Abend war gut durchorganisiert und die Sprecher, der Bausparfuchs hat vorhin schon gesagt, haben sich auch gut an die Zeiten gehalten. Es gab kaum Verzögerungen, also insgesamt wurde der Zeitplan eingehalten, was für so eine Vortragsgeschichte natürlich auch schon sehr angenehm ist. Also das,
und das
ist
war vorher noch nie
bei den
so.
Letzten halt nicht so richtig gelungen. Ich darf da wenig sagen. Ich hatte letztens bei den Videos geguckt. Ich hatte bei dem vorletzten Knowledge Camp dann den längsten Beitrag.
Gut, das ist auch ein bisschen geschuldet der Moderation. Das kann ich aus anderen Veranstaltungen sagen, ist halt einfach mal ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn die da ist, die Moderation, dann funktioniert das halt auch, ne? Also das ist halt tatsächlich der Moderator.
Trotzdem ist es halt nicht selbstverständlich, dass die Leute damit ihr Thema
Thomas,
fertig sind, nur weil die Zeit rum ist.
Oder?
Thomas, unser Host war Kim.
Kim. Oh ja, sorry. Ich, wie gesagt, Namen sind definitiv nicht meine Baustelle. Tut mir sehr leid, Kim.
Also, das ist kein Problem.
Trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, dass die Leute mit ihrem Vortrag fertig sind, wenn die Zeit rum ist. Und auch das hat gut funktioniert.
Also, wie gesagt, ich sag nochmal dazu, der Kim hat da regelmäßig Schilder hochgehalten, den Leuten ja einen netten Hinweis oder einen netten Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, dass sie jetzt mal fertig werden sollten so langsam, hat die Leute zusammengetrommelt, hat für Ruhe gesorgt. Also da kann man einfach nur mal ein Lob aussprechen, das war einfach eine gute Moderation. Da braucht man nicht drum rumzureden. Ohne die wäre der Abend definitiv chaotischer verlaufen. Und zwar deutlich chaotischer. Das habe ich halt auch gemerkt. Das hilft halt sehr bei so einem Abend. Apropos Moderation, kommen wir mal zum nächsten Thema. Mhm. Und zwar das nächste Thema war Kulturhackathon Coding Da Vinci von Dr. Sören Zehle, glaube ich, von der HBK Saar, wenn mich nicht alles täuscht. Bin nämlich auch ein bisschen vorbereitet.
Sönke.
Genau. Ja, habe ich Sören gesagt, Entschuldigung. Dr. Sönke Zehle, genau.
Genau.
Und es ging um die Veranstaltung eines Kulturdaten-Hackathon, wie der Name schon sagt, im Vortragstitel, der eventuell hier in der Region Saarlouis-Lux stattfinden soll. Dann ging es generell um den Aufruf, Kulturdaten zu sammeln, eventuell auch selbst zu erstellen, 3D-Modelle etc., wo es vielleicht ja auch Schnittmengen mit einem Hackerspace geben könnte.
Genau, also so,
mal
so wie ich das
3D-Modelle zu erstellen, genau.
So wie ich das verstanden habe, umfasst dieser Begriff Kulturdaten also wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur solche architektonischen Daten von Bauwerken, sondern mehr so generell eine Datenbasis, eine offene Datenbasis zu ganz vielen regionalen, kulturellen Vermächtnissen etc. Ich weiß nicht, das ist für mich kein Begriff, der mir so geläufig ist in meiner täglichen Routine. Und umso interessanter fand ich auch den Vortrag und hat auch mal halt so ein Thema beleuchtet, womit ich halt sonst gar keine Berührungspunkte habe. Und ich fand es auch relativ interessant, was er da so gezeigt hat.
Ja, auch
mich hat's,
der
mich
also der Link, den er da, also ohne zu viel zu spoilern, im Vortrag hatte über die diversesten 3D-Scans, die ja viele Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler von Notre Dame gemacht haben in Paris, die dann nach zu aufwendigen Digitalisierung und auch Überarbeitungs Sessions geführt haben, um Notre Dame dann, ich glaube, es war in Assassin's Creed darzustellen, also in der Map, in einem Spiel, und die dann halt im Nachhinein in der Datenvielfalt und in der Datengenauigkeit halt jetzt dann helfen, so ein Bauwerk wiederherzustellen, ist halt schon was ich so auch, ich sag mal, vorher nicht erwartet hätte. Also, dass jemand halt für sein Spiel Daten sammelt und nebenbei dann halt noch Kulturdaten rausfallen, was denke ich gerade in dem Hintergrund wichtig ist, danach zu sagen, okay, wenn wir solche Daten sammeln, sollten wir die irgendwie auch als öffentliche Daten sammeln, also halt als Open Data oder Open Source, was ja dann auch einer der Hinweise in seinem Vortrag war.
Also ich kann mit dem Vortrag im Vorfeld überhaupt gar nichts anfangen und das ist genau der Grund, warum ich solche Veranstaltungen mag, weil ich dann halt einfach aus meiner Bubble rauskomme und dann halt einfach mal was Neues wahrnehme. und fühlte mich zum einen daran erinnert, es gab irgendwann vor 3 oder 4 Jahren gab es im Kongress einen Vortrag, als die Leute dann mit den Kinect-Dingern, die Nofretete abgescannt haben in 3D, von der es vorher ja kein Abbild und kein Nix gab, weil das Museum, in dem die Nofretete stand, dann halt dafür gesorgt hat, dass da niemand dran darf. Das fand ich ein sehr interessantes Projekt. Die haben dann halt, wie gesagt, mit ein bisschen, mit irgendwelchem Kinect-Kram und Raspberry Pis und dicken Powerbanks sind dann halt über ein paar Wochen weg, dann halt jeden Tag ins Museum, haben sich dann halt einfach das Ding von allen Seiten angeguckt, bis sie irgendwann alle 3D-Daten hatten. Genau mit dieser Technik wurde dann auf dem gleichen Kongress, ich glaube, das war der letzte Hamburg-Kongress, wurden danach 3D-Abbilder von Menschen durchgemacht und anschließend dann 3D gedruckt. Also da ging es halt jetzt zum einen um die technische Sache, zum zweiten dann aber auch, dass es halt diese Kulturdaten gibt, also 3D-Möglichkeit, 3D-Druckmöglichkeit von Nofretete. Was ich dann auch toll fand oder nicht toll, aber was mich dann aufhören ließ in seinem Vortrag, das war dann, das Saarland ist ja bei diesen Kulturdatensammlungen auch leicht vertreten. Es gibt irgendwo in Holland gibt es ein Museum, in dem dann halt 2 Bauwerke des Saarlandes dann halt dreidimensional vertreten sind. Das ist halt alles, was man zu Saarland und Kulturdatengeschichte offensichtlich findet. Ich denke, der Mann weiß, wo er was wie zu suchen hat, und wenn der das so sagt, dann glaube ich es ihm jetzt einfach mal. Und wenn man jetzt dann halt auf der Völklinger Hütte rumrennt, oder er hat dann auch den Sender Berus dann als Beispiel genannt, oder beliebig viele andere Bauwerke im Saarland auch. Und Kulturdenkmal ist jetzt ja nicht unbedingt zwingend nur das, was Weltkulturerbe ist, sondern auch alle möglichen anderen Dinge, die hier halt im Moment noch rumstehen und möglicherweise in 5 Jahren nicht mehr. Und dann hat man sie halt vergessen. Also ich war gestern in einem Raum, es gibt einen großen Turm in Saarlouis, und neben dem, der Turm ist, den sieht man quasi von überall in Saarlouis, und der Turm ist halt eigentlich von der Heizung, und ich sah jetzt halt die Heizung, und irgendwann im nächsten Jahr wird genau dieses Gebäude abgerissen, und dann sieht man halt solche Technik dann auch nicht mehr. Also
du meinst den Schornstein? Dann,
ja, genau.
Du meinst den Schornstein?
Genau.
Okay.
Und das sind ja halt dann auch im Endeffekt, also Notre Dame natürlich, der Sender im Berus auch, aber möglicherweise auch einfach der Maschinenraum, den man jetzt die letzten 80 Jahre hätte besichtigen können, aber ab nächstes Jahr halt nicht mehr. Und den man so auch nicht mehr nachbauen wird, weil warum?
Braucht da man sei nicht. Vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen, auf die Kulturdatensuchmaschine, Sammelstelle unter freier Lizenz, die er da hingewiesen hat, Europeana Pro.
Genau, Europeana hieß das.
Genau, oder Europeana sollte man irgendwie mit der Suchmaschine seiner Wahl dann auch diese Suchmaschine finden. Da gibt's tatsächlich, ich habe dann da mal ein bisschen durchgeguckt, so während dem Vortrag und dann später noch in den Pausen, gibt's tatsächlich sehr wenig aus der Region Saarlux oder Saarland generell hier. Liegt halt auch daran, dass wir, glaube ich, in Deutschland relativ schlecht sind, bis auf so ein paar Leuchtturmprojekte, Kulturdaten öffentlich zu machen oder auch Open Data zu leben. Ich glaube, da sind andere Länder vielleicht schon ein bisschen weiter hier und da, das genereller zu verankern in auch Gesetzgebung. Aber das ist tatsächlich was man sich mal anschauen kann und wo man eventuell mal überlegen kann, ob man nicht, falls man zu Hause noch irgendwie Bilder oder sonst irgendwas rumliegen hat, in hohem Detailgrad von Bauwerken, Objekten, genau, das gerne da reinlinken und dann.
Wozu mich der Vortrag angetriggert hat, auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht seine Intention ist, gar nicht sein Bereich, es ging jetzt primär um Architektur. Moment mal. Ich habe ja auch ja vor ein paar Jahren schon damit begonnen, solche Dinge zu tun, Geräuschkulissen an verschiedenen Orten aufzunehmen. Mir fiel es nämlich dann auf, als ich mit einem Zoom H2 mal rumexperimentiert habe und wollte eigentlich nur die Funktionalität des Geräts testen, dass man da ja auch ziemlich viel, vor allem Umgebungsgeräusche dann halt aufnimmt. Und da fällt einem dann auch mal auf, dass sich ja auch der Klang eines Ortes ja auch massiv ändert. Also ich weiß von früher, früher war ich relativ oft in der Nähe vom Bahnhof in Dillingen und da war halt dieser riesengroße, also nicht der große, da war halt dieser Rangierbahnhof. Man, das war halt einfach eine Geräuschkulisse, an der hast du sofort erkannt, ich bin in Dillingen in der Nähe vom Bahnhof beim Rangierbahnhof, waren ungefähr nachts um 10, jetzt fahren keine Züge mehr, aber dafür wird rangiert, wie blöd. Oder auch andere Dinge wie Saint-Louis Kleiner Markt, dann halt früher die Taxistände und die alten nagenden Daimler und die ganzen Geschichten. Das empfinde ich auch als Kulturdaten und ich habe das Equipment hier liegen, aber habe es halt nicht so sehr genutzt, wie ich wollte und das, dieser Vortrag habe ich angetriggert, mir vorgenommen, mir vorzunehmen, das 2020 dann halt mal in die Tat umzusetzen, die Geräusche, die im Holz selbstverständlich vorkommen, zu archivieren, damit man sich in 20 Jahren dann, wenn es nur noch Elektroautos und Elektroroller gibt, dann halt einfach mal dran zurückerinnern kann, was es früher für ein Krach war oder wie es sich halt angehört hat.
Ja, so. Wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass in einem Online-Spiel oder sonst irgendwo, wenn da ein Rangierbahnhof dann plötzlich eingeblendet wird, du den auch nicht vom Rangierbahnhof Dilling unterscheiden könntest.
Das mag sein.
Aber das käme dann auch oft noch einen Test an.
Das mag sein, aber diese Loks, diese Loks wird ins
käme dann der nächste Vortrag zufällig. Hast du diese schöne Überleitung,
Wunder, die war toll, wunderbar.
Dich vom Thema endlich abzulenken.
Hat auch gar nicht gezwungen gewirkt, hat, aber sehr
genau,
schön.
Überhaupt nicht. Genau. Der nächste Vortrag auf dem Knowledge Camp November 2019 war Crosscode Lessons Learned. Eine Lessons Learned Session von einem Entwickler eines Entwicklerteams eines durchaus erfolgreichen Spiels mit diversen Indie-Game-Preisen überflutet oder überhäuft. Ich glaube, Felix war der Name, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, Felix von Radical genau, Fish Games.
Radical Fish Games, die das Spiel Crosscode entwickelt haben. Also es war für mich ein total abgefahren guter Vortrag, weil es ging um ein Thema, mit dem ich mich täglich sehr wenig beschäftige, nämlich Online-Spielen. Und tatsächlich auch Gaming generell in letzter Zeit einfach ist ziemlich komplett an mir vorbeigegangen. Dann ging es um Lessons Learned bei der Spieleentwicklung, wo ich noch weniger damit zu tun habe. Plus die Übertragung davon in generelle Entwicklungsabteilungen, aber auch irgendwie generell Probleme des Alltags, so in der IT, habe ich das Gefühl gehabt. Also mir kamen da so zwei, drei Dinge sehr, sehr bekannt vor, einfach aus anderen Situationen. Und halt einfach ein genial guter Vortrag, den ich so halt einfach nicht erwartet hätte. Und deswegen mich vielleicht auch so geflasht hat. Also wirklich
gut. Also der Vortrag, war wirklich sehr gut. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass Crosscode ein Browser-Spiel ist, beziehungsweise mit Web-Technologie funktioniert. HTML5, aber,
kann man mal sagen.
Genau, aber kein Online-Spiel. Also es ist wirklich ein reines Offline-Spiel.
Und es gibt es bei Steam.
Genau. Ah ja, okay. Achso, ja, das Steam, tut mir natürlich leid. Also,
kein Problem. Ich warte noch auf die ganz, ganz dringend auf die Switch-Umsetzung, weil ich würde das Spiel gerne spielen, schon seit 3 Jahren. Ich habe es bisher noch nie gemacht.
Ich habe die Demo auf dem Browser gespielt.
Ja, ich habe das mit Tastatur nicht auf die Reihe gekriegt. Der Felix ist auch Mitglied bei uns im Verein und wir kennen ihn schon sehr lange und wir haben auch schon seit mindestens 5 Jahren diese Entwicklung von Crosscode auch im Hackerspace immer live miterleben können. Und das ist ein Riesenprojekt, was Felix mit seinem Team da auf die Beine gestellt hat. Und den Vortrag, den er jetzt gehalten hat auf dem Knowledge Camp auf Englisch, den hatte er vor 2 Wochen schon mal im Rahmen einer Ringvorlesung an der Uni, die sich mit, ich meine, bin ich sicher, ob es nur um Gaming geht oder ob es eine Ringvorlesung generell zu IT nochmal ist.
Ich glaube Gaming.
Gehalten. Und da hatte auch Matrix einen Mitschnitt auf YouTube gestellt von dem Vortrag auf Deutsch. Also wer den gerne nochmal in Deutsch hören möchte, dem sei der auch ans Herz gelegt. Allerdings dort in einer deutlich schlechteren Bild- und Ton, vor allem Tonqualität. Daher kannte ich jetzt den Vortrag schon. Nichtsdestoweniger war er auch brillant und Felix hat
das. Was vermutlich super an der Uni gemacht. Liegt und nicht an Matrix.
So. Genau, das lag auch an der, es war auch sehr spontan organisiert, dort jetzt von Matrix, ja, das aufzuzeichnen. Das war an der Uni nicht vorgesehen.
Ja, die haben halt auch oft einfach nicht die Technik, um mal schnell ein Aufnahmegerät anzustecken. Naja, deutsche Universitäten, anderes Thema. Das hat jetzt aber nichts mit der Überleitung zu tun, außer der Holm will noch was zu dem Vortrag sagen. Weil eigentlich muss man sich den Vortrag anschauen, da kann man eigentlich nicht sehr viel Metatalk drüber machen. Den kann man eigentlich nur empfehlen, dringend anzugucken.
Genau.
Gut. Benutzer für Dummies. Warum der DAO der Maßstab sein sollte. Von Bausparfuchs.
Madonius.
Von wem? Von Madonius. Und es ging um, lass mich es so beschreiben, einer meiner durchaus mein Brot- und Buttergeschäft auch ein bisschen, naja, es ging um die Leiden des Systemadministrators. Ich glaube, der Holm und ich konnten
nur,
uns so ein bisschen
nicht
wiederfinden.
Nicht nur des Systemadministrators.
Nee, auch der Nutzer.
Auch der Entwickler von Systemen. Also generell jeder, der mit Kunden zu tun hat, die Systeme benutzen, die jemand programmiert oder betreibt. So würde ich es zusammenfassen.
Also ich glaube, sein Ansatz war zu sagen, der DAO wird immer als schwieriger Kunde dargestellt in der IT und als dümmst anzunehmender User, als, ich sag mal, Negativbeispiel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war sein Ansatz zu sagen, dieses Negativbeispiel in ein Positivbeispiel umzukehren, zu sagen, wenn 100 von 500 Usern alle nicht wissen, wie sie ein Fenster zumachen, wenn man zu ihnen sagt am Telefon, mach doch mal dein Fenster zu.
Dann ist der Knopf scheiße.
Dann ist vielleicht die Software schlecht und man sollte es nicht Fenster nennen, sondern einen nicht allgemein verbreiteten Begriff dafür finden.
Ja. Schließen Sie die Maske.
Genau, zum Beispiel. Also, keine Ahnung, irgendwas besser machen. Bitte immer alles richtig machen, könnte man den Vortrag auch unterschreiben.
Ich denke, Madonius hat auch mit dem Vortrag so ein bisschen vielen von uns so dieses Brett, das wir manchmal vom Kopf haben, auch nochmal gezeigt. Denn ich finde mich in dieser Rolle natürlich auch oft wieder, wenn du Kontakt zu Nutzern hast und dein erster Impuls auf Fragen ist halt oft so, oh Gott, wie kann man nur... Und ich fand das ganz gut, dass Madonius da auch vielleicht mal nochmal ein bisschen versucht hat, ein Bewusstsein bei Menschen wie uns zu schaffen, dass wir da vielleicht auch mal die andere Rolle oder die Rolle des Gegenübers vielleicht öfter einnehmen sollten, um mal zu abzugleichen. Was
also wie der Tomik ja sagt, Brot- und Buttergeschäft, früher war es mein Brot- und Buttergeschäft, heute nicht mehr so sehr, deshalb bin ich jetzt auch einigermaßen dankbar drum. Aber früher war es halt wirklich mein tägliches Brot- und Buttergeschäft und die Leute riefen an. Also ich war selbstständig und die Kunden riefen an, Mitarbeiter der Kunden riefen an, Herr Müller, dies und das geht nicht. Dann musste ich denen am Telefon sagen, ohne drauf zeigen zu können, ohne irgendwas. Ich muss erstmal abstrahieren, was wollen die überhaupt von mir? Wenn man seinen Job in der Situation gut machen möchte, dann muss man sich in die Situation des Users versetzen. Und der User... Und ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er keine Ahnung hat. Denn wenn er die Ahnung hätte, dann würde er nicht anrufen. Wenn er nicht anrufen würde, dann müsste er mich nicht dafür bezahlen, dass ich ihm in solchen Situationen helfe. Er ist nicht dafür da, mir mein Leben schwer zu machen. Ich bin dafür da, ihm zu helfen bei den Dingen, die er nicht versteht. Und ich habe heute im heutigen Brot- und Buttergeschäft suche ich teilweise dann auch Software aus für die Firma oder mache die Präselektion. Und wenn ich dann halt mit irgendeinem Vertriebler oder auch mit einem Entwickler von der Software rede und dann sage ich, die Knöpfe sind zu klein, die Felder sind zu klein, die trifft man nicht, da muss man zielen. Wenn man zielen muss, dann funktioniert es für die Leute nicht. Wenn man nachdenken plus gut sehen können plus die Maus vernünftig bewegen können, machen muss, um dann anschließend sich um ein Problem zu kümmern, das eigentlich nichts mit Computern zu tun hat, dann ist die Software, dann ist die Maske falsch. Das ist seit Jahren mein Credo, was ich da von mir gebe. Vernünftig genau. Große Eingabefelder, für die man nicht zählen muss. Keine motorischen...
Dieser Kerbe, in die Madonius da mit seinem Vortrag geschlagen hat, könnte man sicherlich auch trefflich noch zwei Survivor-Folgen
auf jeden Fall
zu produzieren.
Ja.
Es ging dann weiter.
Also unterm Strich kann man sagen,
dicht ans Mikro bitte.
Früher Oh, Entschuldigung. Also unterm Strich kann man sagen, früher hat der Holm noch das Telefon abgehoben, heute lässt der Holm Telefone abheben. Und deswegen hat er dann mehr Zeit für Pause und Pizza. Ja.
Da werden wir auch wieder, ja.
Die schlechten Überleitungen werden diese Folge definitiv durchgezogen. Ich hab mir
wie war die Pizza?
Die Pizza war okay. Es verlief alles gesittet. Es wurde nicht geschweinst. Es wurde nicht gestritten. Es wurde nicht geschnorrt. Es lief auch in der Pause vernünftig ab.
Ich war sehr überrascht von dem Pizzaschneide-Device.
Ich hatte Angst. Ich hatte Angst.
Ja, von Golio war das, glaube ich.
Ich kenne Golios Pizzaschneide, die war jetzt noch von neulich. Das ist sehr beeindruckend. Nicht Golio, Kobold.
Kobold, ja, es war. Oh, sorry, Namen, wie gesagt, sind nicht meins, aber dafür habe ich ja den Bauchlaufuchs. Der macht dann die Übersetzung. Aber es war auf jeden Fall ein sehr imposantes Pizzaschneide-Device. Und als ich darauf hinwies, hieß es dann aber, ja, aber es ist immer noch zu klein, weil man kann nicht die ganze Pizza einmal quer durchschneiden.
So. Genau. In Paris also haben sie größere. Also prepared
für ein Upgrade oder so, ja. So.
Wer übrigens gerne wissen möchte, wo die Pizza herkam, die kam von Lillos Pizza Service in Saarbrücken.
Die Sponsoren nennen aber Werbung für den Pizzamann machen.
Ja, aber das ist ein Herzensthema für mich, weil jeder muss dort mal mindestens einmal in seinem Leben das Schnitzel Masala mit Kroketten bestellen.
Okay.
Das ist das beste Lieferdienst-Schnitzel, das es auf der Welt jemals geben kann.
Digital Survivor, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Masala-Schnitzel. Okay, weiter geht's. Ich hatte nie gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen werde. Dann ging es nach der Pause weiter mit Micro G. Da kannte ich das Projekt zwar schon, wusste aber gar nicht, dass da jemand aus dem Saarland mitentwickelt oder vielleicht auch hauptsächlich.
Ja, hauptsächlich. Also das
war mir so ein bisschen neu.
Micro G Projekt ist ein Baby von Marvin. Also Marvin hat das initial gestartet. Da arbeiten sicherlich auch jetzt noch mehr Menschen mit. Aber
ich denk schon,
Marvin
ja.
ist auch Vereinsmitglied schon seit Jahren bei uns im Hexar. Und hat Micro G auch schon mal in kleineren Vorträgen und auch auf einem der letzten Knowledge Camps vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Replacement-System, das in Android-Smartphone-Betriebssystemen die zentralen Google-APIs nachbildet und sie durch freie APIs ersetzt, die nach außen hin für den Smartphone-Nutzer sich möglichst nicht anders verhalten sollen als die Google-APIs.
So habe ich es auch verstanden.
Genau.
Also durchaus, denke ich, eine Sisyphus-Arbeit, wenn man das so vielleicht umschreiben kann, weil es einfach Tausende von Google-Libraries zu ersetzen gibt, glaube ich, oder Hunderte. Und ich glaube, allein die Map
mal
Google-frei sinnvoll darzustellen, ist, glaube ich, schon durchaus ein ordentliches Stück Arbeit. Und also kann man einfach nur Hochachtung davor haben, was da so
also,
an Coding-Arbeit geleistet wird, so nebenbei.
Wenn ihr mal im Saarland seid oder mal beim Hexa seid, unterhaltet euch vielleicht auch mal mit Marvin über das Projekt. Er kann da auch wunderbare Anekdoten erzählen, denn die Entwicklung eines solchen Projekts ist natürlich auch etwas, das von Google selber nicht unbemerkt bleibt und da kann Marvin auch wirklich schöne, lustige Anekdötchen erzählen. Also das ist schon ein sehr interessantes Projekt.
Weiß man, ob er auf dem Kongress sein wird?
Marvin wird auf dem Kongress sein, ja.
Dann werde ich die Gelegenheit
nutzen. Aber er hat bestimmt keine Zeit für einen Podcast.
Um zu schwätzen.
Ja, aber das wäre doch auch mal ein Thema für ein Digital Survivor.
Grundsätzlich ist alles ein Thema für ein Digital Survivor.
Genau.
Aber was wir vergessen haben, ist zu sagen, dass jetzt der Hardcore-Block begonnen hat. Beginnt
jetzt
etwas leicht
um
mit Micro G und dann geht's jetzt, die nerdigen Themen kamen eben und jetzt kommen die Hardcore-Themen.
Ach so, genau.
Jetzt ging es nämlich dann weiter.
Rust.
Ralf hat zu seinem Herzprojekt, zu der Herzprogrammiersprache Rust referiert.
Genau, mit dem Titel, ich reise es kurz an, Übersicht zu Rust.
Klingt.
Es wurde dann doch ein bisschen detaillierter als nur ein Übersicht, glaube ich.
Klingt harmlos, war es aber nicht.
Tatsächlich hat mir so die Übersicht, der Übersichtsaspekt wieder ein bisschen gefehlt. Also es war mehr so eine.
Na, das waren die ersten 10 Folien. Und dann hat er gemeint, so, jetzt haben wir genug Folien, damit es euch nicht langweilig wird, coden wir jetzt mal ein bisschen. Und das war dann der letzte Halbstunde.
War toll. War schon toll. Ich meinte damit eher, wir haben dann. Oder Ralf hat sehr schnell einfach anhand von Beispielen, an echten Programmierbeispielen so ein bisschen was gezeigt. Übersicht habe ich mir im Vorfeld ein bisschen mehr vorgestellt, wie ich habe irgendwie so eine Tabelle, wo so Dinge, die in Rust so funktionieren, anderen Dingen, die in C++ so funktionieren, gegenübergestellt werden. Aber das war auch, glaube ich, nicht Ralfs Ziel.
Oder ein Hello World.
Und war trotzdem, hat mir sehr gefallen, weil ich schon seit Jahren immer mal wieder versuche, Rust-Code zu schreiben und so ein bisschen da reinzukommen. Und immer so 2 Meter nach Hello World dann doch wieder was anderes mache.
Ein Zitat kann man vielleicht aus dem Vortrag mitnehmen. Ansonsten kann man sich dann auf jeden Fall anschauen, weil auch allein die Anzahl an Code, der auf gezeigt worden ist, den kann man natürlich schlecht umschreiben. Aber so, dass der, ich sag mal, die Moneyline oder so war, wenn man in seinem Team alle 2 Wochen Leute onboarden will, ist Rust sicherlich nicht die richtige Programmiersprache, um so die modernen Webagenturen mal freundlich anzuleuchten, glaube ich, hat der Ralf das vielleicht auch gemacht. Wenn man aber große skalierende Projekte bauen will und die auch in schnell und in einer Sprache, die viel bietet, aber auch sicherheitstechnisch hohe Standards setzt und skaliert, dann hat man mit Rust zwar eine steile Lernkurve, aber dafür dann auch ein relativ solides Fundament für sein Projekt. So habe ich zumindest die Information mitgenommen, ohne.
So habe ich die Information auch mitgenommen, ohne ein Wort des restlichen Vortrags verstanden zu haben.
Ja, doch, also so ein bisschen habe ich was verstanden, aber es war halt.
Also, viel, ja, natürlich habe ich es verstanden, aber es war halt.
Also, ich habe von Ralf schon Vorträge gehört zu Template-Magie in C++ vor 5 Jahren oder 4 Jahren, wo er mich nach dem ersten Halbsatz dermaßen abgehängt hatte. Oder zu seiner Erklärung auf dem Knowledge Camp 2017 zu TLS und DNSSEC. Also das war wirklich schon so Kopfplatzniveau.
Aber richtig geil fand ich seinen Vortrag immer noch über den Tunnel im Tunnel im Tunnel im Tunnel im Freifunknetz.
Ja, beim das war auch wieder ein, der war verständlicher.
Der war wirklich gut. Geil.
Ja, vielleicht mit mir zu dem Thema kommen. Ein Hoch auf Ralf.
Grüße.
Und Grüße gehen raus an Ralf. Und wie kommt man auf solche Themen im Hardcore-Slot des Knowledge Camps? Man muss einfach viel Sauerteig essen und dann kommt einem plötzlich die Idee, S wie Sauerteig, da passt doch auch S-Expressions.
Oh Gott.
Die Welt der Informationen aus der Sicht eines Lispers.
Oh Tommy, ich würde dir gerne einen Pokal verleihen.
Beschissene Anmoderation am Start der Sendung und dann Tommy's Bögen, also heute Topmatt.
Genau.
Dazu vorweg.
Moritz.
Von Moritz wieder, der auch der Brotbackmensch.
Der mit dem
vorab,
Brot. So.
Der
auch den ganzen Abend bei jedem, mit dem ich mich unterhalte, irgendwie immer nur der Brotbackmensch genannt wurde.
Weil S-Expressions hat keiner verstanden.
Die lustige Anekdote zu dem Thema war, im Vorfeld bei der Vortragsauswahl stand dieser Titel in diesem Pad bei uns in der Planung. Und mein Hören las dort, S-Expressions, die Welt durch die Brille eines Lisplers. Das war das, was ich gelesen hatte. Und ich hatte den Vorstellung, da erzählt jemand,
über
der einen Sprachfehler hat.
Über die S-Sprechprobleme.
Der einen Sprachfehler hat über die Probleme und die Dinge, die er so erlebt. Und dann habe ich irgendwie erst 2 Wochen vor dem Vortrag gelernt, dass es da um ein informatisches Thema geht. Dass das einfach nur ein falscher Verleser von mir war. Also
Höchst sehr wahrscheinlich hat unsere geneigte Hörerschaft noch nie etwas von As Expressions gehört.
Nee.
Es ist nee. Ein Sprachkonstrukt, eine Sprachkonstruktserweiterung in der Programmiersprache Lisp. Und
es geht um Klammern und Klammern.
Ja, bei Lisp
geht alles. Bei Lisp um Hochkommata und normale Kommata.
Ich glaube, es geht generell darum, wie in Lisp so die Art genau. der Informationsstrukturierung funktioniert.
Und ich habe mir jetzt schon zweimal angeguckt, ich finde immer noch toll und es fasziniert mich, was da passiert.
Ja.
Aber auf einem leeren Blatt Papier könnte ich es halt nicht, ich wüsste nicht, was ich machen müsste, um das so weit zu verinnerlichen, dass ich vor einem leeren Blatt Papier sitze und sowas bauen könnte.
Also ich kenne auch Lisp nur von Maxima, dem Computeralgebra-System, das auch unter Linux lauffähig ist. Ja, und also da habe ich mal.
Aber wie er ja sagt, diese S-Expressions sind ja eher was Neueres bei Lisp. Das ist alles noch relativ aktuell. Das ist alles von 1974. Also genau. Es ist nicht der alte Lisp-Rand, sondern es ist schon der ganze New Age Fancy Scheiß.
Genau.
Auf jeden Fall war das sehr interessant, aber halt auch sehr anspruchsvoll fürs Gehirn.
Aber
weshalb wir uns danach dann direkt auch wieder eine Clubmate gönnen konnten.
Aber gleichzeitig, er hat halt gezeigt, wie dieser ganze historische Kram dann tatsächlich dem entspricht, was man heute dann halt Stück für Stück dann halt 60 Jahre später nachbaut. Und wie hat er das gesagt? Es gibt Sprachen, die werden oft angewandt, sind aber nicht sehr perfekt, und bei Lisp ist es halt umgekehrt, die Sprache und die Konstrukte sind sehr, sehr perfekt, das nutzt sie halt nur leider niemand.
Genau. War auch, glaube ich, der kontrastreicheste Vortrag zu dem vorhergehenden, den man sich hätte können vorstellen, weil in Rust ja alles genau typisiert ist und spezifiziert und du genau sagen musst, welchen Typ, Datentyp du jetzt genau anwenden willst. Und in Lisp beziehungsweise in den S-Expressions, wenn ich das richtig verstanden habe, das eher so ein fließender Übergang zwischen Daten und Logik ist.
Aber und, Moritz und Ralf waren sich da schon, ja. die warfen sich dann schon die Bälle zu. Also während des Rastvortrags genau, also hat Moritz ja die meisten Fragen gestellt. Also Ralf bat ja drum, Fragen zu stellen, und es war ja eigentlich genau. das Publikum, die also Anwesenden folgten dem Dialog zwischen Ralf und Moritz. Das war sehr, genau, also ich fand es sehr geil, es hat mich sehr geflasht.
Ja, also das
ja, war das hast du natürlich im Stream nicht mitbekommen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe es nämlich geahnt und wäre gerne dabei gewesen.
Ja, also es war auf jeden Fall cool. Also es war auch gar nicht irgendwie auf einer angreifenden Ebene oder so, sondern tatsächlich irgendwie ziemlich
eine Diskussion
viele technische
auf
Details,
oder
die hin und her geflogen genau. sind. Also
richtig,
es ging gar nicht
geil.
So um Streit, sondern es ging eher um, wie macht man denn jetzt in der Sprache das mit einem Augenzwinkern? Genau. Wohl wissend, dass das wohl in der Sprache so einfach nicht geht wie in der anderen oder so. Dann hatten wir wieder eine kurze Pause. Und danach kam ein Vortrag von zwei Leuten, glaube ich, ne?
Genau, Tim und, Tim und Friedemann.
Der bewusst opt-out gehalten wurde, da sie da, glaube ich, einen Prototypen vorgestellt haben, mit dem sie eventuell nochmal Geld verdienen wollen. Und ich glaube, deshalb bewusst darauf verzichtet haben, dass das nicht aufgezeichnet wurde. Der Titel
genau,
war
also
vom Prototypen zur Kleinserie. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber jetzt erzählen sollen oder wollen.
Man kann das kurz anreißen. Also es ist, Friedemann und Tim haben letztes Jahr ein Unternehmen gegründet, sind im Rahmen von so einer Gründerförderung an der Uni mit ihrem eigenen Startup inzwischen Vollzeit beschäftigt, und die machen so Internet of Things, IoT-Lösungen mit Target eher Mittelständler und kleine Unternehmen. Ich würde da nicht so besonders viel ins Thema reingehen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie die das vermarkten. Also wer da sich interessiert, kann
genau.
auf der Webseite
also
vorbeischneien. Die heißen Toolog.io.
Genau.
Es ist auf jeden Fall ein nettes Projekt, was ein Stück weit aus einer Bastelei entstanden ist, aber halt am Anfang die Prototypen wurden halt erstmal gebastelt.
Genau, also so. Friedemann kam vor zwei Jahren zum ersten Mal zum Hexer und hat mir da mal abends an seinem ersten Tag so ein bisschen gezeigt, was er so bastelt, ganz privat. Und daraus wurde letztes Jahr plötzlich ein Business auch bei denen.
Was ich halt faszinierend fand, der Tim hat mir erst vor ein paar Monaten alles mal gezeigt und erzählt. Ich wusste aber nicht, dass der Tim halt jetzt dann hier auch einen Vortrag hält. Da waren wir dann beide überrascht. Ach, du auch hier? Ja.
Ah, okay, du kanntest also, Tim auch schon vorher.
Genau.
Ah, okay. Also tulog.io ist die Website, die noch nicht sehr ausfüllend ist. Man kann aber auch mal tulog.io in eine Suchmaschine eingeben, findet man auch das eine oder andere. Öffentlich kann man vielleicht sagen, ist eine cloud-basierte IoT-Lösung für kollaborativ genutzte Werkstätten. Sie automatisiert die Überwachung und Protokollierung der Maschinennutzung sowie die Zugriffskontrolle im Sinne des Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz. Tulog stellt durch die Freischalten der Stromzufuhr sicher, dass nur Benutzer mit einer entsprechenden Berechtigung die Maschine verwenden können. Genau, weiterhin
Digital Survivor.
Abrechnung.
Digital Survivor, der Werbepodcast.
Wir lesen ihn im Internet vor.
Nein, das war jetzt tatsächlich der Tulog.io-Vortragstext von der Pie and More, der öffentlich abrufbar ist. Und deswegen, denke ich, kann man den auch mal, da der Vortrag, denke ich, derselbe wie auf der Pie and More war.
Er fand nicht statt auf der Pie and More. Die waren nämlich krank und konnten ihn deshalb nicht halten.
Tim war krank. Das wäre nämlich tatsächlich mein Vorhaben gewesen, zur Pie and More zu fahren, um ihnen zuzuhören. Konnte ich dann nicht machen, habe gesagt, mach das doch dann auf dem Knowledge Camp. Und war dann auch nicht da bei dem einzigen Vortrag.
Genau, also auf jeden Fall ist das dieser Vortrag, der halt auch hätte auf der Pie and More stattfinden sollen. Wer da vielleicht die Beschreibung gelesen hat, da habe ich sie jetzt gerade hergenommen. Das ist so grob umrissen das Projekt und ich denke, es wird da noch mehr zu hören geben in Zukunft.
Mit Sicherheit.
Genau, das wird ganz groß.
Apropos mehr zu hören geben in Zukunft, dann hat so ein saarlandweit bekannter Podcaster einen Vortrag gehalten.
Dummschwätzer.
So ein Dummschwätzer, ja.
So ein Dummschwätzer, genau, mit dem Titel DNAF, Discourse is not a Forum, woraufhin das Publikum durch mehrfache Einrufe und auch Recherchieren der Webseite während des Vortrags, auf der steht Discourse is an Open Source Forum Software, sich durchaus ein bisschen gedrollt gefühlt hat. Und jetzt kann der Vortragende selber, seines Namens Holm, vielleicht auch mal was dazu sagen.
Das findet man alles in dem Video, dort ist alles gesagt.
Okay. Dann können wir ja zum nächsten Thema.
Meine Haltung zu Discourse
wurde ja oft genug auch hier in den Kanälen schon.
Wenn wir ein Forum hätten beim Hexer, dann wäre es bestimmt Discourse.
Genau. Dazu gesagt sei noch, dass es für Discourse, soweit ich meine Recherchen richtig waren, mittlerweile auch eine Signaturerweiterung gibt.
Das hat mir der Ralf direkt nach meinem Vortrag schon erzählt. Er hat mir zwar kein Stück Brot gereicht, aber mir direkt gesagt, dass es
eine Signatur war. Ich glaube, das war ich, aber egal.
Gut, okay.
Genau.
Dann hat der Ralf dann mir kam auch noch
eine
mal
kurze
gesagt.
Pause. Danach kam eine Publikumsbeteiligung unter der Leitung von Holger und unter der Moderation
von Kim,
ne? Genau. Mit dem Titel Hacker Jeopardy. Hacker Jeopardy braucht man, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Haben die meisten Leute schon mal gesehen, gehört, auf irgendeinem Event mitgemacht. Es ist ein Jeopardy, also das klassische Spielprinzip eines Jeopardys.
Mit O?
Genau. Ja, mit O, nicht mit A.
Ist mir auch aufgefallen, aber ich wollte nicht klugscheißen, deswegen habe ich es sein gelassen.
Ja, und allerdings mit Hacker oder ja IT-verwandten Themen, auch Richtung Spiele teilweise, eingebaut, so zum netten Ausklingen des Abends. Bei dem einen oder anderen Bierchen und einer lustigen Spielrunde wurden dann zwei mit jeweils vier Teilnehmern. Und Konzept ist, glaube ich, klar. Es gibt Antworten an einer Beamerwand mit verschiedenen Punktewerten. Man muss dazu eine halbwegs sinnvolle Frage formulieren.
Das war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich kannte ja, die Fragen schon vom Chaos Communication Camp.
Und die, und die Software dazu liegt meines Wissens
nicht auf einem öffentlichen Git-Server.
Nein, ich dachte.
Nee, das sie liegt aber auf einem OpenCloud-Share, wo Holger sie vorgestern hingelegt hat.
Ich dachte, sie läge auf einem öffentlichen Git.
Nee, also wenn es etwas gäbe wie git.hexa, wenn es etwas gäbe wie git.hexa.de, dann könnte man das theoretisch dort drauf ablegen.
Mhm.
Aber wurde bis jetzt noch nicht gemacht.
Okay.
Jo, und damit sind wir eigentlich...
Oh, Zappel Philipp.
Ist der Philipp jetzt auch doch? Ich hab mich nur mal kurz entspannt zurückgelehnt, dann ist das Mikrofon so weit weg, da muss ich das nächste Mal mitnehmen. Ja, und damit waren wir dann, glaube ich, auch schon am Ende des Abends. Dann gab es noch so ein bisschen Socializing-Event. Also quasi, man hat gesprocht, wie man auf Saarländisch sagen wird. Und dann auch schon Abbau. Und dann sind alle müde und zufrieden gegen 12 Uhr, halb eins nach Hause gefahren, gehe ich davon aus.
Genau.
Genau.
Das Socializing
ein sehr gelungenes Event.
Ein sehr gelungenes Event, aber die Möglichkeit des Socializens und des Networkens haben mir ein wenig gefehlt. Das
ja, war jetzt das halt war auch Feedback.
Neue,
das war auch schon
genau,
Feedback,
das stand auch an der Wand.
Das war halt eine neue Situation. Wie gesagt, vorher kannte man sich ja überwiegend, zum allergrößten Teil kannte man sich ja eh, da musste man sich halt kennenlernen. Am Samstag haben sich sehr viele neue Bekanntschaften ergeben. Oder auch Menschen, die sich seit Jahren nicht mehr sahen, teils seit Dekaden nicht mehr sahen, trafen sich dann halt plötzlich auf diesem Event. Das ist halt etwas, was in der saarländischen Nerd-Szene auch manchmal passiert. Und dann hätte man natürlich auch gerne ein bisschen Zeit, um sich auszutauschen. Und dafür war das Programm dann vielleicht ein bisschen zu stramm. Das ist halt, denke ich, Feedback, was halt einfach im Raum steht, was man dann fürs nächste Mal weiß.
Also tendenziell würden wir für das nächste Mal wahrscheinlich einen von den großen Vortragsblöcken rausnehmen oder insgesamt einfach ein bisschen so umorganisieren, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man, wobei das immer schwierig ist, dass man das nebenan in dem anderen Raum hätte irgendwie auch abbilden können. Und das hätte natürlich dann die Möglichkeit genommen, an dem Vortrag dann anwesend zu sein. Das ist natürlich auch nicht das Optimum.
Genau.
Ich denke, da das alles an einem Tag stattgefunden hat oder an einem Nachmittag und nicht schon mittags oder morgens losging und noch dazu straffer Zeitplan mit echt vielen Vorträgen war, ging das halt jetzt nicht anders. Ich gehe einfach davon aus, nächstes Jahr sind es vielleicht genauso viele Vorträge oder sogar ein paar mehr, hoffentlich, und vielleicht dann auf zwei Tage verteilt oder auf einen Vor- und einen Nachmittag verteilt.
Das wäre natürlich sehr sportlich.
Und dann hätte man die Möglichkeit, wenn man es einen ganzen Tag macht und morgens anfängt und vielleicht freitags abends oder samstags morgens kurz aufbaut und dann eben vielleicht schon mittags anfängt, nicht erst nachmittags, dass man dann natürlich die Möglichkeit hat, einfach eine Mittagspause einzubauen, die länger ist, und dann ist auch der straffe Zeitplan für die Leute kein Problem.
Ja.
Aber
und dann vielleicht alles nicht ganz so, vielleicht auch nicht ganz so weit in den Abend hineingeht. Wir hatten früher die Knowledge Camps tendenziell auch eher früher gemacht. Also es war früher öfter so, dass wir im Hexa vormittags Knowledge Camp hatten, so ab 11, 12 und dann ab 18 Uhr in eine Weihnachtsfeier überging. Das war eigentlich auch ein gutes Konzept. Und dass man nicht den Abend so ganz spät nach hinten zieht. Aber ich sag mal, das
muss ja auch. Ja, also ist jetzt so alles probieren. Jammern auf hohem Niveau.
Genau.
Ja, das ist ja nicht
gerne. Das die Veranstaltung war auf jeden Fall sehr gut organisiert und halt auch straff durchgezogen. Und da war ich auch sehr glücklich drüber, dass da sehr viel Inhalt war. Danke für die Räuspertaste.
Cool fand ich, dass halt die Phase 15 innerhalb weniger Stunden dann halt wirklich chaosifiziert wurde. Es gab dann Blinkebund, es gab Banner der lokalen Podcast-Szene, es gab einen 3D-Drucker.
Oh, diese Eigenlob-Aktion.
Lass mich doch die Lanz machen.
Das ist echt ein bisschen traurig.
Es gab einen 3D-Drucker, der dann also ein ziemlich geiles Kristall-Dingsi gedruckt hat. Es gab Blinkebund. Als wir mittags in den Raum reinkamen, hing da kein Schild nirgends an der Wand. Und als wir die Schilder abgehängt haben, war es dann irgendwie ein 2 Zentimeter dicker Stapel an Hinweisschildern an. Hier, da gibt es noch was. Und außerdem gibt es Freifunk und Bottle Drop Point und weiß der Geier was.
Ja.
Es war alles also schon war sehr Chaos. Geil.
Es war schon sehr Chaos, aber es war schon auf dem Nerd-Level Chaos, ne? So von Veranstaltungsorganisation.
Genau.
Also es war schon das irgendwie alles Chaos. So nach dem Motto, wenn man jetzt das noch durchorganisiert, dann ist aber auch schon wieder fast am öffentlichen Dienst. So.
Ich hatte Angst, dass es auch wegen der, also ich hatte so ein bisschen, als ich das im Vorfeld lag, hatte ich ein bisschen Angst, hoffentlich wird das keine Hipster-Party.
Also ich hatte auch und im Vorfeld. Halt
nicht.
Ich hatte auch im Vorfeld die ein oder anderen Bedenken, weil ich auch gesehen habe, wie viel Energie und Zeit zum Beispiel unser Thomas da reingesteckt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass er ein bisschen auch sich unsicher war, ob es jetzt alles gut organisiert ist oder ob es gut ankommt. Und retrospektiv muss ich sagen, das war alles genau so. Es hat sich voll gelohnt. Am Anfang habe ich so öfter mal so ein bisschen gestippelt, das ist ja alles overengineert, weil vorher haben wir das irgendwie immer an einem Tag vorher irgendwie geplant und dann ganz spontan durchgezogen. Aber die.
Und das hat man dann auch gemerkt.
Hat man auch gemerkt, war aber auch nicht schlimm und würde ich auch durchaus nochmal machen, so eine Veranstaltung in dem klassischen, früheren.
Wenn man jetzt aber die Veranstaltung als Aushängeschild dafür sieht, wir suchen neue Räume und ihr könnt uns anvertrauen. Dafür
genau,
halt
um
geil.
Das jetzt mal endlich nochmal auf den Punkt bringen zu dürfen, es war halt einfach richtig gut durchorganisiert und da kann ich gar nichts dran lassen und da muss man auch vor Thomas einen Hut ziehen, der da wirklich viel Zeit reingesteckt hat die letzten Wochen, das mit den ganzen Sponsoren zu klären, das den Fahrplan aufzustellen und da wirklich keine Ecke beleuchtet gelassen hat im Vorfeld und das hat dadurch einfach auch super reibungslos geflutscht. Also
ja.
Sehr
ja,
gut. Also und auch alle anderen, die im Vorfeld da mitgeplant haben, war echt klasse gemacht.
Damit man versteht dich nicht.
Entschuldigung. Ein Lob an die Organisation und auf jeden Fall auch an der Stelle nochmal und was auch noch wichtig ist, weil wir es jetzt vorher beim Holger seinem Vortrag, glaube ich, vergessen hatten, das zu erwähnen, weil du es schon mal so leicht jetzt hast durchschimmern lassen. Der Technikkultur Saar e.V. sucht neue Räumlichkeiten in Saarbrücken. Anforderungen waren, glaube ich, so alles ab 100 Quadratmeter in bezahlbar mit 3-5 Euro pro Quadratmetern. Beheizbar, Toiletten, möglichst vielleicht auch nur Küche. Besten natürlich mit Glasfaseranschluss nebenan. liebe Vermieter, sozialer Natur, Hallenbesitzer, / Besitzer von größeren Veranstaltungslocations,
wer den Podcast
genau,
hört.
Die zu wenig besucht sind. Wenn Sie diese Sendung hören, rufen Sie es an, melden Sie sich beim Technikkultur Saar oder schreiben Sie Holm eine E-Mail, der leitet das gerne weiter. An
immoscout@landwirtschaftsministerium.de.
Genau. Und so wie alle Aliase wird der Holm das auch nicht aktivieren.
Ich kann catch all.
Sehr gut. Oh, jetzt mittlerweile.
Ja, bei dem Ehrenmörder hatte ich halt nur, ich habe mich vertippt, als ich die Subdomain angelegt habe, für die ich Catch-All gemacht habe.
Ja, das war ich, ne?
Ja.
Also gut.
Und ich habe mal eine E-Mail geschrieben, die kam wahrscheinlich auch nie an Fahrdienst.
Gerne auch an alle Zuhörer. Achso, vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. Auch an alle Zuhörer des Podcasts, wenn ihr jemanden kennt, der im Immobiliengewerbe tätig ist oder vielleicht irgendwie an der Stelle den Verein unterstützen kann, pink den gerne an und sag dem hier halt mal deine Ohren und Augen offen. Weil im Saarland geht ja immer noch vieles über Kontakte und gerade sowas im Raum Saarbrücken zu finden mit öffentlicher Nahverkehrsanbindung ist vielleicht dann schon auch nicht so einfach.
Erwähnenswert wäre vielleicht auch, dass der TKS e.V. auch ein gemeinnütziger Verein ist. Dementsprechend genau, mag das
wir auch von der Steuer absetzen.
Genau, das mag, ja, muss man dazu sagen. Es ist halt genau. Jetzt nicht irgendeine Rockerbande.
Also, falls noch jemand dazu beitragen will, dass man, und dazu hat, glaube ich, auch das Spendenglas ein bisschen beigetragen, dass man statt 5 Euro pro Quadratmeter auch 6 Euro pro Quadratmeter zahlen kann im Monat, dann kann der auch gerne an den Technikultasar e.V. ein wenig Geld spenden, gehe ich davon aus.
Und oder ein Fördermitglied
werden und dauerhaft Geld einzahlen.
Oder Mitglied werden, auch toll. Ja. Weil mit,
das kann ich irgendwann auch mal machen, ja.
Wenn du Mitglied wirst, bringst du auch deinen Drive und deine ganz eigene Qualität deiner Projekte mit ein und wirst viele tolle Menschen kennenlernen. Komm zum Hexer.
Was am Nerdcamp dann schon aus dem Stream zurückkam, da der Mitgliedsantrag ist leider nicht online ausfüllbar. Das hat Datenschutzgründe, aber wir arbeiten dran.
Machen wir das?
Ja. Das okay. Kann man ja so sagen cool. Und dann.
Genau.
Halt gut
somit wäre, glaube ich, das Thema Immobilie, Technik, Kultur, SAEV unterstützen.
Lauter.
Knowledge Camp ist super. Plus eins, immer wieder gerne auch dann abgeschlossen oder haben wir noch irgendwie an der Stelle noch mehr zuzufügen?
Ja, vielleicht für die Zukunft. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir dieses Qualitätsniveau so im monatlichen Rhythmus halten können und auch wollen. Aber vielleicht wäre es eine gute Idee oder wir könnten uns so vorstellen, vielleicht in diesem Rahmen, in einem ähnlich organisierten Rahmen, das mindestens mal einmal im Jahr durchzuziehen und vielleicht dann zwischendurch nochmal ein gemütliches Kuschel-Knowledge-Camp wie früher dazwischen zu schieben. Also das wäre so.
Und ein Jahr ist ja auch erfahrungsgemäß immer eine ganz gute Zeitspanne, um Dinge wieder zu vergessen. Das heißt, wenn mir in einem Jahr wieder jemand erzählt, wie der aktuelle Stand ist, zum Beispiel von Micro-G oder Crosscode oder S-Expressions, dann habe ich das bis dahin definitiv bestimmt wieder vergessen.
Ja. Und man darf es auch gerne auch als Aufruf sehen, wenn jemand ein interessantes Projekt hat, hier aus der Gegend ist oder irgendwie sich der Szene hier dann offenbaren möchte, kann er sich ja auch gerne zwischenzeitlich schon mal melden. Dann kann man ja vielleicht auch einfach in der Liste schon mal berücksichtigen.
Genau. Gut. Ansonsten hätte ich noch ein kleineres Thema. Zwei kleinere Themen.
Ach.
Ja. Oleg. Der Podcast-Crasher.
Ja, Entschuldigung.
Hau raus.
Also einmal hatte ich noch so ein Thema, das hat mich selbst so ein bisschen tatsächlich kalt erwischt oder überrascht. Fand ich dann aber auch irgendwie schön. Ich empfehle jetzt einfach mal zwei Vorträge, die ich selber noch nicht geschaut habe, aber einen Vortrag in zwei Teilen. Link gibt es dann in den Shownotes. Und zwar ist plötzlich auf mediaccc.de zumindest vor kurzem, mir jetzt diese Woche erst aufgefallen, einen Mitschnitt vom Linux Weekend im Herbst 2000 aufgetaucht. Und da gibt es von Oktober 2000, also waren tatsächlich wohl zwei Tage lang oder drei Tage lang ein Weekend in der Linux-User-Group. Ich glaube, Karlsruhe, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und da gibt es jetzt einen Vortrag von Wau Holland mit dem Thema Datensicherheit und der Chaos Computer Club. Und das ist doch durchaus ein zeithistorisches Dokument, das ich mir nochmal zu Gemüte führen werde. Und wo es bestimmt die ein oder andere visionäre Aussicht gibt zum Thema Datensicherheit und Datenschutz und Umgang mit Informationen und personenbezogene Daten, die heute der ein oder andere Cloud-Anbieter sich auch nochmal reinziehen könnte, um da den Bogen zu schlagen. Also tatsächlich ist das, hat mich sehr überrascht, dass das aufgetaucht ist. Also ab und zu tauchen so Archive oder VHS-Kassetten oder DVDs beim VOG auf und dann landet irgendwas auf mediaccc.de, wo ich selber irgendwie nie weiß, wo es herkommt. Aber war auf jeden Fall sehr interessant. Ich wollte es nur mal verlinken, weil vielleicht der eine oder andere das nicht gesehen hat oder auch nicht so regelmäßig vorbeischaut. Wenn. Genau.
Klingt interessant. Das habe ich die Shownotes versaut.
Ansonsten hatte ich noch auch ein bisschen zum Thema IT-Sicherheit zufällig heute, weil die Sendung natürlich pünktlich um 20 Uhr angefangen hat, bis 1955 das Feature vom Deutschlandfunk gehört und da ging es um das Thema mit dem Titel Blackout um 0 Uhr. Die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg. Ja, so ein bisschen catchy der Titel. Tatsächlich werden aber auch, glaube ich, ein, zwei Leute vom Chaos Computer Club interviewt. Es waren tatsächlich auch Aufnehmende von Deutschlandfunk auf dem Chaos Communication Camp in Mildenberg und haben da mit dem einen oder anderen Vortragenden gesprochen, weil das thematisch gepasst hat zur Sendung. Die wurden aber halt erst jetzt veröffentlicht, das Feature. Und es gibt O-Töne von Kraftwerkinhabern, Stadtwerken etc. Und auch den gehackten Kraftwerken beziehungsweise Leitwarten in der Ukraine, die dann so ein bisschen berichten, wie plötzlich sich Mauszeiger bewegt haben und auf Abschalten gedrückt haben. Also schon teilweise ein bisschen creepy, teilweise ein bisschen aus der Sicht, warum das denn alles so passiert ist. Und kann man sich durchaus auch mal anhören oder auch mal seinen Eltern empfehlen, weil es jetzt nicht zu technisch erklärt ist.
Klingt sehr interessant.
Um sich mal dem Thema ein bisschen zu nähern. IT-Sicherheit ohne vielleicht zu viel Effekthascherei, soweit das halt bei so einem Massenmedium geht. Klar ist cool. Natürlich auch wieder ein Pentesting dabei von einem Kraftwerk und so, was halt immer so zu dabei ist.
Zu dem Thema, zu diesem Thema Hacken und zeigen, was sich da irgendwie auf Systemen abspielt, empfehle ich auch die Security Nightmares vom, ich meine, 27C3 oder 28C3.
Die sind jedes Jahr.
Ja, aber genau die, weil in genau so, denen. Okay. In genau denen gibt es nämlich einen kleinen Schnipsel eines Videos, wo sie sich mal hingehängt haben und das Internet mit nach offenen VNC-Ports gescannt haben und dann einfach so jedes System so als einen Frame eingeblendet haben, was sie da so gefunden haben. Und das ist so eine Minute Video und das ist halt auch sehr interessant, was da für Kraftwerke und Infrastruktur, Dinge mit dem blanken Arsch im Netz zu sehen sind.
Und ja, jetzt auch vielleicht gerade zum aktuellen Thema, um mal die Blutgrätsche zu machen, war jetzt gerade auch wieder so ein Problem mit Telekom-Routern, mit Arztpraxen öffentlich etc. Also da gab es ja auch wieder das eine oder andere. Tatsächlich, wer auch in dem
Feature ist
FX. FX ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff von dem einen oder anderen Chaos-CCC-Vortrag zum Thema Cisco oder Netzwerktechnik. Und es steht auch so schön drin in diesem Ding. FX ist ein weißer Hacker. Das ist die Übersetzung für Whitehead. So.
Zu der Telekom-Router-Geschichte möchte ich auch den Süßop grüßen. Der hatte nämlich vor 8 Wochen genau zu der Thematik mit dem Heise Verlag auch Kontakt. Er hat nämlich bei einem Kunden hat er genau dieses Problem dann halt wahrgenommen, dass dann halt ständig irgendwelche Probleme gibt mit Windows-Shares und irgendwelchen Krypto-Geschichten auf den Windows-Shares. Der hat eine Firewall, die dazwischen hängt, dann gesehen, dass wohl der lokale Windows-Server dann über irgendwelche Ports dann halt nach außen kommuniziert und hat sich dann halt im Router umgeschaut. Und weil er es nicht fassen konnte, rief er mich an. Dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut, zusammen mit Mathieu, und haben dann gesehen, ja, da sind ja 10 Ports offen. Er hat es dann den Heise-Leuten gemeldet und sagte, das passt aber ganz gut zu etwas, was wir jetzt seit ein paar Wochen am Recherchieren sind, wie das kommt. Und das war genau diese Sache mit der Telekom-Business-Dingsbums-Digitalisierungsbox. Waren wir dann alle ein bisschen stolz. So. Zu dem Kraftwerksgedöns, wer das Ganze lieber belletristisch mag, dem sei weiterhin das Buch Blackout empfohlen von Mark Ellsberg.
Mark Ellsberg, genau.
Das Buch. Auch für weniger technisch interessierte Menschen immer noch sehr gut lesbar ist und ein kleines bisschen Einblick in die Problematik gibt, die mir heute auch per Post ins Haus kam. Ich muss zum letzten Mal analog meinen Stromstand ablesen, schreiben mir die Stadtwerke. Da ist jetzt dann die Smart-Meter-Geschichten mit automatischem Abruf im nächsten Jahr geben wird.
Das ist aber wirklich langsam. Also das gibt's also jetzt erst, meine ich. Da sind doch die meisten jetzt, also dass das jetzt erst passiert, ist schon relativ langsam.
Das Ding hängt ja schon seit 2 Jahren im Keller, aber jetzt wohl nächstes Jahr beginnen sie dann erst mit der automatischen Datensammlung oder so, laut Ankündigung.
Ja gut, vielleicht haben sie es jetzt auch in sicher.
Und während ihr euch dann diese interessanten Filme anschaut, die ich mir jetzt nicht anschauen kann, weil das Audio-Device durch die Adur-Software belegt ist, währenddessen werde ich den Amiga-Joker 1 2019 lesen. Das ist nämlich die 30 Jahre Amiga-Joker-Ausgabe. Die kam heute auch per Post. Und für alle Amiga-Fans und insbesondere Amiga-Joker-Fans, sie ist sehr geil. Und ich glaube, sie ist jeden Cent der 6 Euro wert, die sie kostet.
Und war das die du neulich online bestellt hattest und dann schon gelinkt hattest?
Genau, die kam heute an.
Ah, okay, genau, verstehe.
Ja. Und es ist das gleiche beschissene Layout wie früher und es ist alles genau gleich. Sie riecht nur ein bisschen weniger ungesund.
Und wenn ihr jetzt alle auch noch etwas empfohlen habt an Content, dann mache ich das auch noch. Ich bin seit Wochen sehr geflasht von einem YouTuber, der auf 10 Breadboards, also solchen Steckbrettern für Elektronik, aus diskreter Logik eine 8-Bit-CPU aufbaut und das in 44 YouTube-Videos mit extrem guter didaktischer Qualität verpackt und auch so wirklich sehr gut audiovisuell das alles darstellt und anleitet, und das hat mich völlig vom Hocker gehauen. Steht schon in den Shownotes. Der Mensch nennt sich Ben Eater, ist ein Amerikaner.
Ja.
Die Playlist ist ziemlich lang. Also ich habe während des Männerschnupfens diese 44 YouTube-Videos durchgebinged und ich denke, sie haben zusammen sicher 10 bis 15 Stunden Laufzeit.
Genau. Also sei jedem ist tatsächlich auch bei der einen oder anderen Suchmaschine der Wahl der erste Hit, wenn man 8-Bit-CPU eingibt.
Ja, also das Ding ist deutlich lohnenswert und ich werde mir auch das sicher nachbauen im nächsten Jahr spätestens.
Gut, Denkelmaß. Wir sind punktgenau pünktlich. Es ist um 10 Uhr.
Genau, 2 Stunden.
Ja, das nicht, aber um 10 Uhr ist Feier auf dem Tisch und es ist jetzt 21.59 Uhr. Das ist wunderbar. 1,5 Stunden ist auch nicht zu lang, kann man sich anhören. Dann hätte ich gesagt,
dann wünscht man natürlich allen Zuhörern im Stream auch noch einen guten Abend.
Ja, und
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Vermutlich die letzte Folge Digital Survivor für 2019. Dementsprechend wünschen wir einen schönen Kongress. Und was man sich sonst in der Weihnachtszeit so in der Jahreszeit so wünscht. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Kongress. Rutsch. Einige von uns werden sich an dem Hexa-Assembly aufhalten auf dem Kongress.
Hoffentlich hört ihr nicht so viel Wham in der Weihnachtszeit.
Danke, jetzt habe ich es wieder im Kopf.
Vielleicht sehen wir uns auf der Weihnachtsfeier des Technikkultur Saar e.V. vorher nochmal.
Gibt es da schon einen Termin?
Wann findet die denn
statt? Wir haben es noch nicht offiziell gesetzt, aber
steht im Forum.
Wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt einfach ein Datum in den Raum schmeißen würde, würde mich, glaube ich, keiner dafür killen. Also
die ist bestimmt auch intern, oder?
Ich vermute mal, es wird der 13. Dezember, aber wir haben es noch nicht planungstechnisch angegangen. Und ich wäre froh, wenn wir diesmal einfach wieder eine sehr spontan, chaotisch organisierte, aber trotzdem wahnsinnig gemütliche Weihnachtsfeier machen könnten.
Da an einem Freitag im Dezember. Feiern. Schade.
Ist halt eben immer so.
Irgendwas ist immer im Dezember. Am besten wird man Weihnachtsfeiern im November oder im Januar feiern.
Wir haben es einmal am Samstag gemacht, dann kollidiert die nicht mit Betriebsweihnachtsfeiern und war auch gut besucht. Vielleicht wäre das auch eine Idee.
Ja. Wenn ich dann wieder wach bin. Ja, gut.
Aber bleibt für Infos offen. Wir gehen da die nächsten Tage ran.
Ja, und ansonsten kommt vorbei am Hexa-Assembly. Mich wird man zeitweise
Aachen
vielleicht
an der
auch
Saar heißt das.
Aachen an der Saar, an der genau. Saar. Und mich wird man zeitweise auch im Sendezentrum vielleicht sehen und oder hören.
Ich hoffe doch sehr, dass du bei uns im Assembly Platz nehmen wirst.
Ja, so wundert es auch. Also ich möchte meine primäre Homebase möchte ich dann dieses Jahr doch im Assembly haben, aber zwischenzeitlich für verschiedene Dinge trotzdem im Sendezentrum. Ja, das
wäre zum Beispiel zum Sticker verteilen
oder
vielen Fans zu begrüßen,
ja.
Autogrammkarten abzugeben. Also
die Sticker sind im Druck. Ich werde, ich habe es durchgerechnet, ungefähr 15.000 Sticker mitbringen. Falls jemand Sticker möchte, kommt zum Hexar, kommt nach Aachen an der Saar. Dort wird es viele Sticker geben.
Sticker statt
15.000.
Hashtag genau. Aachen an der Saar.
Ja, also. Und dann wird es noch was Neues geben am Kongress. Aber das
ich habe ja gefragt, ob es Printen gibt, aber ich wurde halb enttäuscht. Tja. Hat jemand diesen tollen Witz verstanden?
Also den mit den, also den Sticker statt Printen habe ich verstanden.
Ja, ich habe gefragt, ob es Printen gibt, aber ich wurde herb enttäuscht. So, gut, wir machen jetzt am besten Schluss, sonst wird das nicht,
okay,
das wird
ich nicht besser. Ich muss ihn noch sacken lassen und durchdenken.
Ja, ich erkläre dir im Offstream.
Gut. Okay, ich bin gespannt.
Dann
gute Nacht.
Eine gute Nacht
vielen Dank.
Und bis zum Kongress. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.